Das Söldenwochenende liegt hinter uns und es hat gehalten, was es versprochen hat. Wir sprechen über die Traumkulisse in Sölden, die bärenstarken Norweger, eine rot-weiß-rote Überraschung und die zwei phänomenalen Comebacks von Marcel Hirscher und Lukas Pinheiro Broughton. Rein geht's in Episode 3 der Dreiergondel, powered by ImmoScout24, und ich begrüße wie immer die zwei bestgelauntesten Wintersportredakteure der Welt. Servus Dani, servus Max.
Hi.
Starten wir gleich direkt rein. Was war das für ein grandioses Sölden-Wochenende? Dani, du warst vor Ort, wie hast es du erlebt?
Ja, ich muss sagen, ich bin ja immer ein bisschen geflasht von den ganzen Eindrücken vom Wochenende. Es war ja, war jetzt doch schon das eine oder andere Mal in Sölden vor Ort und das vergangene Wochenende war definitiv ganz vorne dabei. Es hat so viele Geschichten, Erlebnisse, Emotionen gegeben. Gerade der Sonntag war ein Wahnsinn. Ich meine, Traumwetter, wenn du das irgendwie wünschen hättest können, hättest du das wahrscheinlich genauso irgendwo aufgezeichnet. Traumwetter, super Bedingungen. Ein wahnsinniges Publikum, es waren so viele Leute am Berg, dass teilweise sogar schon die Auffahrt auf die Gletscherstraße gesperrt werden hat müssen, weil der Andrang so groß war. Es waren dann insgesamt an beiden Tagen 33.000 Zuschauer am Gletscher, was Rekord ist. Also in Sölden waren an einem Wochenende noch nicht so viele Zuschauer. Ich glaube, das sagt schon alles aus. Und ja, was die Athletinnen und Athleten da sportlich abgeliefert haben, war auch, würde ich mal sagen, Rock'n'Roll mit ein bisschen Samba.
Ja, Samba, ein gutes Stichwort, das du mir gibst, Dani, weil im Mittelpunkt sind zwei Personen gestanden bei diesem Wochenende in Sölden und das waren natürlich Marcel Hirscher und Lukas Broughton. Beginnen wir mit Marcel Hirscher. Wie habt ihr sein Comeback erlebt, Max?
Ja, Gänsehaut pur, muss ich sagen, war bei mir. Also wir haben so, René und ich haben es nur vor dem Fernseher erlebt, aber dieses Hinfiebern auf die Startnummer 34, die der Marcel Hirscher gehabt hat, auch wie es da generell die internationale Regie gestaltet hat, dass er immer wieder eingeblendet worden ist in den Vorbereitungen und so weiter. Also man hat schon gemerkt, da passiert was ganz, ganz Großes. Wir haben ja auch alle gemeinsam darauf hingefiebert. Und ja, als er dann endlich dran war, hat er, glaube ich, schon auch gezeigt, dass er es nach 5 Jahren immer noch drauf hat, ja, auf jeden Fall.
Das Startintervall ist somit zu Recht für ihn verlängert worden. Extra Würste. Dani, ja, oder?
Ja, es war dann tatsächlich so, kurz bevor er dann wirklich aus dem Starthaus rausgegangen ist, war irgendwie so ein Moment der Stille, irgendwie so alle haben wirklich drauf gewartet. Dass er ist wieder da, was liefert er, was kann er, was schafft er, nachdem so viel spekuliert worden ist. Und ich glaube, er war schon ein bisschen nervös, gerade vor dem ersten Durchgang. Also so bei den ersten paar Tore hat man es schon ein bisschen gemerkt. Aber dann speziell auch im zweiten Durchgang, streckenweise, war es dann wirklich schon wieder der alte Marcel, wenn ich das so sagen darf. Also man hat schon gesehen, dass er nach wie vor ein Racer ist. Und was mich irgendwie am schönsten gefunden habe, war dann sein Lächeln im Ziel. Also ich war schon bei vielen Rennen von Marcel Hirscher live dabei, aber so ein Grinser wie am Sonntag in Sölden hat er selten drauf gehabt, auch bei seinen großen Siegen nicht. Und er hat es dann eh selber gesagt, er hat über das Stadionmikrofon dann sich bei den Fans bedankt und hat gesagt, danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat man, glaube ich, in seiner ersten Karriere selten von Marcel Hirscher gehört. Und da hat man halt gemerkt, er hat dürfen und nicht müssen. Sagt gleichzeitig viel über den Leistungsdruck aus, den er früher gehabt hat. Ich habe auch mit seinem ehemaligen Trainer Mike Bircher geredet, der jetzt Lukas Broughton trainiert, zu dem kommen wir später noch. Und der hat halt auch gesagt, man hat ihm schon beim Training angemerkt, dass er wirklich erfreut hat am Skifahren. Und früher war das halt immer so, ja, erste Kugel, zweite Kugel, dritte Kugel, das war immer so ein Radl, das immer irgendwie weitergelaufen ist. Und jetzt darf er Skifahren und hat, glaube ich, eine Riesenfreude dran. Und das war für mich fast am schönsten zu sehen am ganzen Wochenende.
Ich finde auch, ich habe den Eindruck gehabt, es ist so viel Dankbarkeit bei ihm dabei. Es hat mich erinnert, ich bin ja mit Hermann Mayer aufgewachsen, habe auch dann Hermann Mayers zweite Karriere nach dem Motorradunfall erleben dürfen und der war dann auch fast wie ausgewechselt eigentlich nachdem er wieder zurückgekommen ist und so ein bisschen, wenn natürlich die Vorgeschichte auch eine andere ist, erlebe ich es jetzt bei Marcel Hirscher auch, dass der mit ganz viel Dankbarkeit da runterfährt und eben diesen Leistungsdruck nicht mehr hat. Und das spricht auch für das, was er selber gesagt hat, einfach, dass er Erlebnisse sammeln möchte und nicht irgendwelche Errungenschaften wie Kugeln, Medaillen oder sonst was.
Wobei er aber trotzdem glaubt, dass dieser 23. Platz nicht ganz das ist, was er sich auch noch im Laufe dieser Saison erhofft. Also ich glaube, es hat in ihm selber auch ein bisschen so diesen Killerinstinkt geweckt, dass er jetzt auch gemerkt hat, hey, das geht und da geht noch mehr.
Ja, das hat man im zweiten Durchgang gesehen. Er hat die drittbeste Laufzeit gehabt. Also viel hat er nicht verlernt und es hätte mich auch gewundert.
Ja, muss ich auch sagen, das Setup ist ja bei weitem noch nicht so beisammen, wie er sich vorstellt. Er hat noch nicht so viele Trainingstage in den Beinen. Da ist noch sehr, sehr viel Potenzial vorhanden, würde ich mal behaupten. Und eben mit diesem zweiten Durchgang hat er das auch sehr stark bewiesen, dass er wirklich auf ein Level kommen kann, wo es dann wieder in diese Podestregionen geht.
Mhm. Ich glaube auch, es wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube gerade dieser Rennmodus, diese Rennvorbereitung, das ist vielleicht was, wo er jetzt wieder ein bisschen einfach reinfinden muss, aber ich glaube schon auch, dass wir ihn im Laufe der Saison noch viel weiter vorne sehen werden. Ja,
also ich freue mich auf spannende Duelle mit Christoffersen und Brauten, allen voran. Wir haben auch euch da draußen gefragt, was traut ihr Marcel Hirscher noch zu, oder konkret haben wir eigentlich gefragt, gewinnt Marcel Hirscher in dieser Saison ein Rennen? Und die Mehrheit sagt ja. Daniel, du hast das ein bisschen für uns verfolgt.
Genau, der Daniel zum Beispiel sagt ja, wenn er in den niedrigen Startnummernbereich kommt. Da hat er natürlich recht, also mit Startnummer 34 ist es dann schwierig, vor allem wenn es dann solche Bedingungen sein wie am Sonntag, wo es sehr warm ist, wo die Piste dann vielleicht nicht mehr im allerbesten Zustand ist. Also das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen dauern, bis er sich da noch vorarbeitet mit der Startnummer, aber durchaus, je besser die Startnummer ist, umso bessere Chancen hat er natürlich auch. Der Michael glaubt sogar an eine goldene bei der WM in Saalbach, also mutig, schauen wir mal. Tipp, ja.
aber nicht komplett unrealistisch, würde ich auch sagen. Also Marcel Hirscher treu alles zu. Ich habe es in den letzten Episoden auch schon gesagt, das ist ein Skiverrückter, dem traue ich alles zu.
Ja. Ich finde es generell selber mit ein paar Fans in Sölden vor Ort gesprochen, die haben Punkt A, sie haben sich alle gefreut, dass er wieder da ist. Ein paar haben gesagt, ja, dass er jetzt für die Holländer fährt, hätte nicht unbedingt sein müssen, aber es waren, haben sich alle darauf gefreut, ihn wieder Skifahren zu sehen, und das haben ihm alle sehr viel zugetraut, oder der Großteil sehr viel zugetraut. Also so dieses, ja, der Marcel macht das schon, so wie es früher irgendwie war. Das ist jetzt nach wie vor da, auch wenn er halt 5 Jahre weg war. Aber die Fans sind da schon auch sehr optimistisch. Mhm. Nicht ganz so optimistisch ist der Fabian, der geschrieben hat auf unsere Frage, ich glaube vieles, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass er ein Rennen gewinnt. Und der Tom schreibt, nein, eine Top-5-Platzierung würde schon an ein modernes Wunder grenzen.
Da ist er her.
Also modernes Wunder, ja, kann man drüber debattieren, aber ich glaube, Wunder muss dafür keines geschehen. Es muss natürlich eben ein bisschen was zusammenlaufen, der Meinung bin ich schon. Aber er hat die Anlagen, wenn er je mehr Training er hat, desto besser wird das Setup natürlich. Da wird er akribisch arbeiten, so wie wir ihn von früher kennen. Und ja, also Goldener in Saalbach, da muss schon sehr, sehr viel passieren, aber Medaille, ich glaube, wir haben es eh schon in den letzten Folgen auch gesagt, kann man ihm alle mal zutrauen auf jeden Fall, es ist immer noch Marcel Hirscher.
Ja. Genau, ich glaube, es wären, also dass er körperlich in Topform ist, glaube ich, hat man gesehen. Ja. Und es werden in dem Winter auch noch Hänge kommen, auf denen er sich wohler fühlt als vielleicht in Sölden. Und ich bin auch sehr gespannt, wie er im Slalom dann drauf ist. Also ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen Riesentorlauf und Slalom.
Ja, aber traut ihr ihm, in welcher Disziplin traut ihr ihm mehr zu? Ich persönlich habe meinen Favoriten, aber ich will es zuerst von euch wissen.
Ja.
Ob ich komplett falsch liege oder nicht?
Ich glaube, es ist schwierig. Ich habe ihn immer als etwas besseren Slalom, als Riesenslalom-Fahrer in Erinnerung oder auch im Gefühl gehabt. Die Konkurrenz ist halt in beiden Disziplinen sehr groß mittlerweile, vor allem im Slalom. Schwierig. ich glaube trotzdem, dass im Slalom du den Vorteil haben könntest, dass du, wenn du weniger Slalom-Tage in den Beinen hast, kannst du das noch eher wettmachen, glaube ich, als im Riesenslalom.
Mhm. Ja, sagen wir es einmal so, im Slalom kann auch schneller was passieren. Ein Viertel ist gleich einmal da, wenn da die absoluten Top-Leute rauskugeln, dann, dass Marcel Hirscher da ist, wenn sich die Gelegenheit bietet, glaube ich dann schon auch, ja.
Also ich persönlich muss sagen, ich traue ihm eher im Riesentorlauf mehr zu, weil ich einfach der Meinung bin, und man hat das auch ein bisschen durchgehört, dass er da in der Vorbereitung sicher mehr Wert darauf gelegt hat. Zumindest jetzt in der unmittelbaren Zukunft sehe ich ihn schon einmal im Riesentorlauf stärker. Dann muss man sich im Saisonverlauf anschauen oder auch wie seine Planung ist, ja, ob er überhaupt so viel Wert auf den Slalom dann überhaupt legt oder sich vielleicht nicht wirklich auf den Riesentorlauf fokussiert.
Ja, er hat jetzt am Sonntag gesagt, angesprochen auf die nächsten beiden Rennen, die zwei Slaloms sein in Levi und dann in Gurgel, 17. November und 24. November, hat er sich noch offen lassen, ob er fährt. Er hat gesagt, es kommt darauf an, wie er sich fühlt und wie viele Trainingstage er noch kriegt. Also daraus schließe ich auch, dass er jetzt Stand jetzt noch nicht so viel Slalom trainiert hat.
Aber dafür hat er jetzt 2,5 Wochen Zeit, bis Levi zumindest einmal. Er muss ja nicht zwingend in Levi fahren, stelle ich mir Gurgel dann aktuell vielleicht ein bisschen realistischer vor, dass er dort dann antreten wird, ist halt auch wieder ein de facto Heimrennen für ihn. Aber muss man eben mal abwarten, wie er sich da im Training tut, wie er da auch wieder das Setup zusammenkriegt. Also er hat ja jetzt vor Sölden schon lange mit sich gerungen, ob er in Sölden schon antreten soll. Ich glaube, dasselbe Thema werden wir zumindest Levi Gurgel auch noch einmal haben. Auch wenn er meinte, er will nicht wieder so ein Theater machen und er gibt schon rechtzeitig Bescheid.
Ich muss korrigieren, er hat gesagt, wir Medien sollen nicht wieder so ein Theater machen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wer da jetzt das Theater gemacht hat.
Wer auf jeden Fall im Gegensatz zu Marcel Hirscher, der ja sagt, er will Erlebnisse sammeln und nicht Siege und Medaillen. Lukas Brauten hat das ja ganz anders formuliert. Der will schon auf Siege und Erfolge losgehen. Und das hat er auch eindrucksvoll untermauert mit dem vierten Platz in Sölden. Wie habt ihr ihn erlebt?
Ja, mega. Also ich finde es so cool, dass der Typ wieder da ist. Allein seine Samba-Moves im Ziel nach dem zweiten Durchgang waren grandios. Genau solche Bilder braucht der Skisport, genau solche Bilder wollen die Fans auch sehen. Das ist nicht nur ein grenzgenialer Skifahrer, sondern auch ein Entertainer bis zum geht nicht mehr. Und dem kaufst du das auch wirklich ab. Also mir würden jetzt, glaube ich, keine 5 Läufer einfallen, die da auch so einen Tanz im Ziel hingelegt hätten, wie Brauten. Also mega. Ich hab's einfach nur cool gefunden.
Das ist einfach diese Extravaganz, die der Skizirkus braucht. Wenn ich denke an einen Hermann Mayer, den kram ich immer gerne vor, dass ich sein Renndress aufreiße im Ziel. Der Skisalto von Didier Küsch, das sind einfach so gewisse Dinge, die den Skiweltcup besonders machen und Merkmale. Und das bringt der Brauten auf jeden Fall auch mit. Und das war einfach wunderschön zu sehen. Es hat mich richtig gefreut, wie ich das Rennen angeschaut habe. Das hat so viel Spaß wieder gemacht. Ja.
Ich glaube, dass in dem Moment auch schon eine sehr große Last von seinen Schultern gefallen ist. Ich meine, er war immer auch doch ein Jahr weg. Du hast deine Trainingsreferenzen, aber du weißt halt nie, wie es in einem Rennen funktioniert. Und eben bei diesen Bedingungen in Sölden, die alles andere als leicht waren, weil da halt auch schon viele Schläger in der Piste waren, hat er es im ersten Durchgang schon sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen. Ist da auf Platz 19 vorgefahren. Und im zweiten Durchgang war das, ja, als wäre er die ganze Zeit dabei gewesen und hätte nicht dieses eine Jahr Auszeit gehabt, finde ich.
Mhm. Ja, du sprichst es an. Ich habe seinen Vater im Ziel beobachtet, der ja sein Trainer ist und seine wichtigste Bezugsperson. Und der ist quasi bei jedem Schwung, den Brauten gemacht hat, ist der irgendwie so mitgefahren. Also der hat so mitgefiebert, auch die anderen Teammitglieder, die im Ziel waren. Und da merkt man richtig, mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel Herz das ganze Team dabei ist, dass das jetzt nicht nur irgendein Gag ist, ich komme als Brasilianer zurück, sondern da steckt wirklich viel Leidenschaft dahinter und das war einfach schön zu sehen, auch wie sie dann im Ziel alle in den Armen gelegen sein, nach diesem vierten Platz, der ja wirklich ja, grandios war und ich möchte nur an dieser Stelle anmerken, dass ich in der letzten Folge Lukas Brauten ganz weit vorne getippt habe.
Ich enthalte mich an dieser Stelle.
Nein, aber ich habe es, glaube ich, letztens gesagt, ich hätte es ihm ehrlich gesagt nicht so schnell zugetraut. Er hat da anscheinend schon sehr viel Vertrauen in seine Fähigkeiten. Hat ja auch gesagt, er fährt in die Top 10, unabhängig von der Startnummer. Mit diesem Ergebnis übrigens hat er sich auch ziemlich weit vorgearbeitet, zumindest in der Riesentorlauf-Startliste. Da schaut es dabei gut aus, dass er sogar schon unter die Top 30 jetzt da drinnen ist, fürs nächste Rennen in Beaver Creek dann. Ja, ich fand es auch interessant, wie er gesagt hat, dieser vierte Platz war nur seine Art, um bescheiden zu sein, so quasi. Ich wollte nicht gleich am Anfang einmal allen zeigen, ich kann's, sondern so, ja, lass mal den anderen mal noch ein bisschen im Vortritt. Aber sein Comeback und auch das von Hirscher hat ja alles überstrahlt an diesem Wochenende. Mhm.
Wie du sagst, Max, die beiden sind im Mittelpunkt gestanden und haben damit auch einen Dreifachsieg der Norweger überstrahlt. Eigentlich ein Wahnsinn. Norwegen feiert einen Dreifachsieg im Skiweltcup, das kommt nicht alle Tage vor. Der letzte datiert von 2015, also ist 9 Jahre her.
Wer ist damals am Podest gestanden? Wer waren die ersten drei?
Svindal,
Jansrud
und Kilde. Und Kilde, ja genau, richtig. Ja.
Mitarbeitsplus.
Danke.
Ja, aber alles andere selbstverständlich, dass in einer technischen Disziplin ein norwegischer Dreifachsieg vorkommt. Also in den Speed-Disziplinen hatten wir sie in den letzten Jahren wirklich immer oben auf der Rechnung, eben Svindal, Jansrud, dann Kilde. Aber das in den technischen Disziplinen, sie haben es angedeutet, dass sie da sehr, sehr großes Potenzial haben. Aber dass sie gleich so abliefern zum Saisonstart, alle Achtung.
Ja, kann nur zustimmen. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass es Alexander Steen Olsen dann wirklich runtergebracht hat. Ich hätte mir gedacht, dass da ein bisschen im zweiten Durchgang dann vielleicht ein bisschen die Nerven flattern. Aber Hut ab, der Kerl ist 23 Jahre alt und ist richtig, richtig stark unterwegs. Sein Trainer Christian Mitter, ehemaliger ÖSV-Frauen-Cheftrainer, der jetzt wieder bei den Norwegern ist, hat gesagt, er ist jung und macht Blödsinn, aber technisch ist er unheimlich stark und das, finde ich, trifft es genau auf den Punkt. Also das ist auch das, was diese ganze norwegische junge Mannschaft, Atle Lee McGrath und Co. so ja, irgendwie sympathischer macht. Die sind jung und noch ziemlich unbekümmert und fahren gleichzeitig mega Ski. Also ich schaue denen allen sehr, sehr gerne zu. Mhm.
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, Dani. Warum? Du hast es mal für uns ein bisschen aufgearbeitet. Warum sind die Norweger schon in jungen Jahren so stark? Weil es ist ja auffällig, dass die schon in so jungen Jahren in den Weltcup kommen, wo bei manchem Österreicher oder mancher Österreicherin noch gar keine Rede davon sein kann. Was hat das für einen Hintergrund?
Man muss vielleicht einmal zum Verständnis sagen, das sind alle ziemlich der gleiche Jahrgang, also Steen Olsen Jahrgang 2001, McGrath und auch der Lukas Brauten, den darf man ja nicht vergessen, der eigentlich auch in Norwegen
ist auch durch diese Schule gegangen.
Genau, ja. Groß geworden ist, skifahrerisch. Sein Jahrgang 2000 und die drei haben das auch in der Vergangenheit immer wieder betont, dass es in diesen Jahrgängen so viele starke Skifahrer gegeben hat, dass sie die immer gegenseitig gepusht haben und zu Höchstleistungen angespornt hat. Das ist sicher ein sehr großer Erfolgsfaktor, sagen wir es jetzt einmal so. Und es ist generell, mir hat das einmal Christian Mitter, da werden wir wieder bei ihm erzählt, er war ja früher schon in Norwegen Trainer, hat viele Stationen durchgemacht und er hat mir damals einmal gesagt, ein sechster Platz ist in Norwegen nichts wert, also da ist alles aufs Gewinnen ausgerichtet und die Athleten lernen auch schon relativ früh das Gewinnen und gehen dann auch ein bisschen unbekümmerter an diese ganze Erfahrung, gerade im Weltcup heran. Vielleicht ist bei anderen Nationen oder bei anderen Sportlern da dann vielleicht die Ehrfurcht oder der Respekt, ich bin jetzt im Weltcup, wenn ich es schon mal dorthin geschafft habe, dann kann ich mich auch mal mit einem 10. Platz zufrieden geben, weil ich bin eh schon im Weltcup, wird schon passen. Und das ist halt bei den Norwegern nicht so, die sind komplett aufs Gewinnen ausgerichtet. Und der zweite große Erfolgsfaktor ist eben, was wir gerade angesprochen haben, schon dieses Team, das Teamgefüge. Da gibt es jetzt, ich meine, bei den Norwegern ist es jetzt vielleicht mit Christoffersen, den man da ein bisschen ausklammern muss, der in seinem eigenen Team unterwegs ist. Und
das ist ja Norwegen, ich glaube, das ist schon Österreich.
und jetzt natürlich auch Braten, aber bis vor seinem Nationenwechsel war er ja auch voll in diesem Team dabei. Und das merkt man, man hat es jetzt gesehen, Timon Haugan ist, als Sten Olsen da als Erster abgeschwungen hat, war einer der ersten Gratulanten. Es war Alex Kilde im Ziel, der sofort seine halbhinnige Hand irgendwie in die Höhe gestreckt hat und gejubelt hat. Also da merkt man schon auch, dass jeder Sieg auch ein bisschen ein Mannschaftserfolg ist. Und das hat Christian Mitter auch gesagt. Dadurch, dass man auch immer als Mannschaft gewinnt, ist der Druck auch ein bisschen geringer. Also als für den Einzelnen dann. Ja, weil man weiß, okay, wir können alle gewinnen und es ist jetzt nicht alles auf meinen Schultern. Mhm. Habe ich sehr spannend gefunden, diesen Ansatz.
Jetzt haben wir in Sölden gesehen einen Dreifachsieg der Norweger. Und wenn ich vorher tippen hätte müssen auf einen Dreifachsieg, ich hätte nicht unbedingt die Norweger als erstes auf meiner Liste gehabt, sondern die Schweizer. Für die ist es dann nicht ganz so gut gelaufen. Marco Odermatt schon nach wenigen Toren ausgeschieden, im Innenski weggerutscht. Loïc Meillard hat sich beim Einfahren am Rücken verletzt. Und so die dritte große Hoffnung, Thomas Dumbler, ist im zweiten Durchgang auf Rang 14 zurückgefallen. Der war Vierter nach dem ersten Durchgang. Und trotzdem muss man sagen, sie haben 5 Schweizer haben es gehabt im zweiten Durchgang. Trotzdem stark. Wie bewertet sie das?
Er spricht einerseits für die Dichte von den Schweizern aktuell oder generell auch nicht nur in den technischen, sondern auch in den Speed-Disziplinen. Zu Odermatt muss ich ganz kurz sagen, ich habe ja in den Predictions letzte Woche gesagt, ich traue ihm die perfekte Saison zu.
Ja, die war nach 39 Sekunden erledigt.
Ja, da war ich doch sehr schockiert. Hat aber dem Rennen insgesamt sehr gut getan, weil wenn man sich die Zwischenzeiten mal kurz anschaut, hat man gemerkt, nach der zweiten Zwischenzeit, also vor dem Steilhang, war er schon 7/10 vor Sten Olsen zum Beispiel. Das heißt, der hätte richtig einen rausgehauen einmal im ersten Durchgang, was er ja auch vorgehabt hat. Hat dann auch selber gesagt, ja, ein bisschen zu übermotiviert gewesen, ein bisschen zu viel Risiko genommen. Aber du hast einfach sofort wieder gemerkt, der ist das Maß aller Dinge im Riesentorlauf. Und wahrscheinlich nicht nur im Riesentorlauf, sondern auch zumindest im Super-G heuer.
Ja, also der Schwung ist schon wieder mega Marco Odermatt, wie man ihn kennt und vielleicht sogar noch ein bisschen stärker. Also ja. Das, was er da bis zu seinem Ausfall hingelegt hat, war schon wirklich sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend habe ich es dann auch gefunden, wie er mit dem Ausfall umgegangen ist. Er war im Ziel, hat dann die Ski abgeschnallt, hat sich kurz ein bisschen abgeschüttelt und 5 Minuten später hat er schon wieder einen Grinser im Gesicht gehabt. Er hat dann auch darauf angesprochen, dass es jetzt sein zweiter Ausfall ist beim Weltcup-Finale in Saalbach, ist er ja ausgeschieden. Gesagt, ja, er hat 12 Siege in Serie gefeiert, warum soll er nicht einmal 2-mal in Folge ausscheiden? Also wirklich sehr entspannt damit umgegangen, hat mir sehr taugt.
Ja.
Weil er ja auch weiß, dass er schnell war, das hat er dann auch gesagt, er nimmt mit, dass der Speed da ist, dass die Schwünge passen. Und
ich finde, es spricht auch für ihn, dass er sich das Rennen dann zur Gänze angesehen hat. Also es gibt andere Athleten auch in der Vergangenheit, erfolgreiche, die halt nach einem Ausfall sehr verärgert aus dem Zielraum gestapft sind, ins erste Auto eingestiegen sind und tschababa, bin weg für heute. Ich finde, das spricht einfach für ihn als Person, dass er seine Teamkollegen auch anfeuern will und einfach auch generell, man hat ihm ja auch angemerkt, dass ihm diese Comebacks von Hirscher und Braten schon auch getaugt haben auf jeden Fall.
Ja, also generell auch der Team Spirit bei den Schweizern auch sehr cool. Marco Odermatt unterbricht auch Interviews, um zu schauen, wie seine Teamkollegen da gerade unterwegs sind. Also das ist schon sehr beachtlich. Ja, taugt mir auch sehr.
Macht einen echten Teamleader aus.
Ja, ja, definitiv.
Der österreichische Teamleader, wenn man so will, im Riesentorlauf, Stefan Brennsteiner, war ja auch sehr gut unterwegs. Zumindest war er am Söldenwochenende der, den man am weitesten vorne vielleicht erwarten hätte können, neben Manu Feller. Und ist mit Top-Zwischenzeit ausgeschieden. Dani, du hast mit ihm gesprochen. Lass uns ein bisschen über die österreichischen Männer und über ihre Leistungen reden.
Ja, der Brandy war schon sehr angefressen, enttäuscht, verständlich, man mit so einer Zwischenzeit auszuscheiden. Natürlich, es wäre noch ein Weg ins Ziel gewesen. Gerade beim Brennsteiner wissen wir, dass gerade unten außer das flache Stück, wir haben am Freitag davor vorm Rennen auch noch mit ihm drüber geredet. Das ist jetzt auch nicht unbedingt seins. Also ich wäre gespannt gewesen, was dann am Ende wirklich, am Ende wirklich herauskommen wäre für Zeit. Aber nichtsdestotrotz, er hat dann selber gesagt, er hat glaubt, dass er schon ein bisschen stabiler ist in seinem Skifahren. Er hat gut trainiert, hat ja Marcel Hirscher gesagt. Übrigens, das war dann auch die ominösen 4 Sekunden, die er vermeintlich hinten war. Er hat gemeint, Brennsteiner hat ihn in jedem Lauf 2 Sekunden abgenommen. Okay. Gibt addiert 4 Sekunden, nur so ein kleiner Input. Aber ja, Brennsteiner war im Training schon schnell unterwegs. Und ja, das war jetzt ein klassischer Ausfall im Riesentorlauf. Ist natürlich bitter, aber ich glaube, für ihn gilt selbes wie für Odermatt. Und wenn wir dann auch über den Felli sprechen, der Speed scheint da zu sein und das heißt jetzt mitzunehmen.
Aber trotzdem, glaube ich, in Anbetracht der Umstände kann man aus österreichischer Sicht, ist meine Meinung, nicht unzufrieden sein. Wir haben Raphael Haser auf 7, wir haben Patrick Feuerstein auf 8, der sich von 14 auf 8 noch verbessern hat können, oder? Max, wie siehst du das? Kann man damit zufrieden sein? Oder?
Ja, find ich schon. Also dafür, dass wir eh auch darüber gesprochen haben, dass der Riesentorlauf so eine Problemdisziplin ist aktuell, sind die Plätze 7, 8 und an Betracht dessen eben, dass ein Brennstein ausgefallen ist, ein Feller ausgefallen ist, ein Schwarz nicht mit dabei sein kann, weil er sich noch in der Reha-Phase befindet, beziehungsweise am Wochenende seine ersten Schwünge in Sölden gezogen hat. Voll okay, Raphael Haser hat, glaube ich, mit Platz 7 sein bestes Resultat im Riesentorlauf erzielt. Mhm. Patrick Feuerstein mit Platz 8 ohnehin. Find ich, kann man wenig aussetzen.
Gerade bei Raffi Haser, er hat gesagt, sie haben im Sommer sehr viel am Riesentorlauf Schwung und an der Technik gearbeitet. Und ich glaube, dass ihm das, nachdem der Riesentorlauf Schwung ja der Grundschwung ist, vor allem in den Speed-Disziplinen auch helfen wird. Ich bin wirklich gespannt, schon, wie der vor allem im Super-G unterwegs sein wird.
Mhm. Was man aber auch sagen muss, ist ja deswegen nicht alles jetzt gut, keineswegs. Ja. Ich glaube, muss man auch erwähnen, wenn man sich anschaut, Griechmeier, Lukas Feuerstein, Fabio Gstrein und Noel Zwischenbrugger haben sich allesamt nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. Also da liegt noch Arbeit vor den ÖSV-Verantwortlichen, aber...
Ja, man muss ja sagen, Sportdirektor Mario Stecher hat ja gesagt, man hat gesehen, dass die österreichischen Läuferinnen und Läufer wieder Riesentorlauf fahren können, so auf die Art. Und es ist ein richtiger Ruck durch die Mannschaft gegangen. Ganz so übereuphorisch würde ich jetzt vielleicht noch nicht sein nach dem ersten Rennen, aber ich glaube durchaus, dass gerade die guten Ergebnisse auch von einem Raffi Haser, von einem Patrick Feuerstein da schon auch zeigen, dass die Arbeit in eine richtige Richtung geht. Ja. Ich habe in der letzten Folge auch den neuen Trainer angesprochen. Also ich glaube, dass es durchaus in eine richtige Richtung gehen kann. Ich bin sehr gespannt, was dann bei den nächsten Rennen noch passiert, wie sich da die anderen auch schlagen, eben auch Manuel Feller, bei dem wir auch wissen, dass er ein bisschen ein Hassliebe mit Sölden da ist. Also der hat das aber auch bald einmal abgehakt gehabt, hat gesagt, ich habe gesehen, bis zum Ausfall war ich vom Speed her gut unterwegs. Also ich glaube, die Grundvoraussetzungen sind da und jetzt ja, muss man es dann auch umsetzen.
Mhm. Jetzt ist es so, bei den ÖSV-Männern hätte man ja spekulieren können mit einem Podest, bei den Frauen dagegen nicht. Und gerade da haben wir eines gehabt. Das heißt, wir wollen als nächstes über das Frauenrennen sprechen. Bevor wir das aber tun, müssen wir über etwas anderes sprechen. Nämlich uns hat in den letzten Tagen eine sehr traurige Nachricht ereilt. Mathilde Lorenzi, eine junge Italienerin, ist beim Gletschertraining schwer gestürzt und infolge an ihren schweren Verletzungen verstorben und auch wir von der Dreiergondel wollen auf diesem Wege ihrer Familie sehr viel Kraft wünschen in diesen schweren Stunden. Lasst uns zu etwas Erfreulicherem kommen. Wir haben ja gesagt, wir reden über das Frauenrennen, wir reden über die ÖSV-Frauen und da müssen wir natürlich sprechen über Julia Scheib. Sagt es ehrlich, wer von euch hat damit gerechnet, dass Julia Scheib am Podest landet?
Na.
Ja.
Nachdem wir es in der letzten Folge alle nicht getippt haben, niemand offensichtlich.
Ja. Nicht im Entferntesten. Und umso mehr ist es erfreulich.
Ja, also die mir hat es wahnsinnig getaugt, dass die Julia einmal das umsetzen hat können, was sie wirklich drauf hat. Sie hat ja schon oft gezeigt, dass sie einen schnellen Schwung hat, aber so richtig runtergebracht hat es dann noch selten. Sie hat mir am Donnerstag vor dem Rennen gesagt, ja, sie will sich nicht mehr mit einem 10., 11., 12. Platz zufrieden geben. Sie will jetzt schon Richtung Top 5 und dann auch Richtung Podest schauen. Das hat jetzt relativ schnell funktioniert, ja. Zum Glück.
Ja, Zeit voraus.
Und was man halt bei ihr so taugt, ist dieser Siegeswille. Also man spürt so richtig, wenn die am Start steht, die will. Mhm. Und die hat ja eine, in der Vergangenheit war es dann vielleicht oft ein bisschen zu viel. Das Missgeschick jetzt in Sölden im ersten Durchgang, okay, aber sollte nicht passieren, ist passiert. Aber mir hat es dann auch voll taugt, wie sie sich danach sofort wieder fokussiert hat. Und dann der zweite Durchgang war mega. Also sie hat dann, oder besser gesagt, ihr Trainer Christian Berner hat uns dann erzählt, dass sie zwischen den Durchgängen dann einmal an der Hand genommen hat. Die sind dort in die Garage zu den Serviceleuten gegangen und dort einmal
mega Geschichte.
Frustschrei losgelassen. Der Christian Berner hat gesagt, da sind ein paar Securities gestanden, die haben sich gedacht, was ist jetzt los? Aber ihnen was wurscht in dem Moment und das hat ihr anscheinend auch ein bisschen geholfen. Also die Julia hat gesagt, sie hat sich dann im zweiten Durchgang wieder voll fokussieren können, hat dann das gemacht, was sie kann und da sieht man, was dann rauskommt. Natürlich muss man auch sagen, sie hat ein bisschen profitiert davon, was die anderen gemacht haben, beziehungsweise dass ein paar der Mitfavoritinnen auch gar nicht am Start gestanden sein, das muss man dann auch all in all sehen, aber nichtsdestotrotz über die Leistung jetzt gar nicht schmälern, überragend gefahren und ich hoffe, dass das jetzt auch so ein bisschen die Initialzündung war, dass sie das regelmäßig konstant abrufen kann.
Ja. Und ich finde auch, wenn du Julia Scheib siehst, da hast du den Eindruck, die ist auf einer Mission. Ja. Oder, Max?
Ja, na absolut. Nach diesem ersten Durchgang galt für sie sowieso nur noch einfach volle Attacke. Ich meine, das ist generell ein Motto, was sie auch verfolgt. Ja. Deswegen waren halt in den letzten Jahren immer wieder mal ein Durchgang super, der zweite oder halt der erste, ja, so lala, weil sich ein paar Fehler eingeschlichen haben. Bei ihr ist die große Frage einfach nur, ob sie diese Konstanz endlich reinbekommt. Also ob das jetzt nicht nur ein Ausreißer war, dieser Podestplatz, dieser sehr erfreuliche Podestplatz, sondern ob sie das eben jetzt über eine ganze Saison hinweg zeigen kann. Positiv natürlich wieder, mit solchen Ergebnissen kommst du in der Startliste wieder weiter nach vorne. Das ist das Thema wieder bessere Piste. Aktuell ist sie der Neunte, wenn man da eine Petra Volova rausrechnet und eine Valerie Grenier, die ja auch gefehlt hat in Sölden, wäre sie unter den Top 7 in der Startliste.
Lara Gut.
Lara Gut genauso. Das heißt, sehr, sehr positiv zu bewerten. Ich würde gleich zu einer nächsten Läuferin weitergehen, die mich ein bisschen beeindruckt hat. Kathi Liensberger ist Achte geworden. Ich hatte das Gefühl beim Zuschauen, da ist eine gewisse Grundaggressivität wieder vorhanden. Also letztes Jahr habe ich oft das Gefühl gehabt, so, okay, ich wedel den Berg da runter und was halt rauskommt, kommt raus. Aber das war diesmal eine ganz andere Körpersprache und ich glaube, das ist auch wieder ein Verdienst von Christian Berner, wo man, glaube ich, schon auch merkt, dass dessen Arbeit jetzt schon erste Früchte trägt.
Ja, er hat mir erzählt im Vorfeld der Rennen, dass er doch bei der Technik, also beim Schwung skitechnisch einiges umgestellt hat. Das dauert natürlich seine Zeit, bis sie das wirklich einschleift, bis man so alte Muster rauskriegt. Aber ich glaube schon, dass man erste Ansätze gesehen hat. Er hat gesagt, sie sind jetzt bei Schritt 1 von 3, sagen wir es einmal so grob. Und was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, er hat sehr viel Lockerheit in diese Gruppe reingebracht. Er hat gesagt, das hat ihm sehr gefehlt. Ich zitiere ihn: beim ersten Lehrgang, den er geleitet hat, hat er gesagt, was ist mit euch, ihr geht alle zum Lachen in Köller, das geht so nicht. Also er dürfte generell eine Person sein, die da immer ein bisschen den Humor, den Spaß mitbringt. Julia Scheiber hat gesagt, wenn es dann auf die Piste geht, ist er schon auch ernst und arbeitet fokussiert, aber so das Drumherum, diese nötige Lockerheit, die man ja auch braucht, um befreit und dann auch schnell Skifahren zu können, das hat er da auch, glaube ich, ein bisschen eingeimpft in diese Gruppe.
Lasst uns noch über ein paar weitere Auffälligkeiten an diesem Wochenende sprechen im Frauenrennen. Wer natürlich von sich reden gemacht hat, war Frederica Brignone. die mit ihren 34 Jahren und ich weiß nicht wie viel, ja, auf jeden Fall, was wir wissen, sie war bei ihrem Sieg am Samstag älter als die bisher älteste Weltcupsiegerin, die sie abgelöst hat, nämlich Elisabeth Görgel. Und hat das mit einem sehr sehenswerten, wie ich finde, Chicken Dance gefeiert. Wie hat euch der gefallen, Max?
Das war, fand ich mega cool. Ich wollte eh schon die Frage stellen, was euch beiden besser gefallen hat. Dieser Samba-Tanz von Braten oder der Chicken Dance von Brignone. Also ich finde, beides hatte etwas.
Na, mir jetzt am besten gefallen, wenn sie miteinander getanzt hätten.
Ja, das wäre natürlich...
Ich muss sagen, ich bin Team Braten. Also dieser Hüftschwung war schon
fein. Ich muss sagen, mich hat schockiert, dass Brignone jetzt die älteste Weltcupsiegerin ist.
Mit 34.
Ja. Also ich hatte
bei den Männern bist du fast noch Jungspund. Ja,
ja, also ich muss sagen, ich hatte eine Lindsay Vonn zum Beispiel da irgendwie älter eingeschätzt. Ja, also wo diese Abmeldung aufgetaucht ist, dachte ich mir so, das muss ein Fehler sein. Habe dann nochmal gleich nachgeschaut in Wikipedia die Liste und habe gesehen, okay, da liegt halt echt ein Jahr jetzt dazwischen oder fast ein Jahr zwischen Brignone und Görgel. Ja, was sie ausgezeichnet hat, beziehungsweise was sie zum Sieg geführt hat, war einfach ihre kompromisslose Fahrweise im zweiten Durchgang. Das war ein großer Unterschied zu Mika Schifrin, die ihn zur Halbzeit geführt hat, bei der du einfach gemerkt hast, sie will das Risiko kalkulieren, was ihr aber nicht gelungen ist, beziehungsweise was ihr sehr schwer gefallen ist. Und da haben wir eine Brignone und auch eine Alice Robinson einfach noch einmal volle Kanne gegeben und da hat sich im Endeffekt dann halt auch eben ausgezahlt.
Chapeau an dieser Stelle an diejenigen in der Runde, die Alice Robinson bei den Tipps ganz vorne dabei gehabt haben.
Da enthalte ich mich diesmal nicht mehr. Aber kostet uns was.
Ja, das stimmt.
Freue mich schon auf den Jager.
Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Wer auch besonders stark war an diesem Wochenende bei den Frauen, waren die US-Girls. Wenn man sich das Ergebnis anschaut, unter den ersten 11 4 US-Amerikanerinnen. Beachtlich.
Mika Schifrin war nicht die Beste.
Richtig. Das war überhaupt Katie Hansen, ein Wahnsinn, oder? Also die hatte wirklich keiner auf der Rechnung gehabt. Bestes Weltcup-Ergebnis im Riesentorlauf bisher, 27. Platz, habe ich nachgeschaut, in Killington 2022, auch das einzige. Und dann fährt die auf Platz 4, Dani. Wie geht das?
Ja, mega. Das ist halt auch so ein bisschen diese Mentalität, die US-Girls oft haben, so ein bisschen Scheiß-mir-nix-Mentalität. Ich weiß, was ich kann, ich fahre einfach drauf los. Das ist immer wieder schön zu sehen, schön anzusehen, wenn die Skifahren. Und was mich auch sehr gefreut hat, Nina O'Brien, Platz 7, die hat ja wirklich in den vergangenen Jahren einen Albtraum hinter sich. Bei den Olympischen Spielen in Peking hat sie sich Schien- und Wadenbein gebrochen. Dann hat es vor einem Jahr, glaube ich, erst war das nochmal den Unterschenkel zersplittert. Also die hat es richtig erwischt in letzter Zeit. Und dass die jetzt wieder da ist und auch vorne mit reinfahren kann, war eine schöne Geschichte.
Und Mika Schifrin? Max, was sagst du zu Mika Schifrin? Die nach dem ersten Durchgang eigentlich souverän geführt hat. Da hat sie das gemacht, was wir eigentlich alle erwartet haben. Und im zweiten hat sie dann Nerven gezeigt.
Ja, ich glaube, da sind wir bei dem Punkt, den die Dani in einer der ersten zwei Episoden angeführt hat, dass eine Mika Schifrin gerade zu Saisonbeginn noch angreifbar ist. Und das hat man im zweiten Durchgang gemerkt. Das ist, glaube ich, generell ein Problem unter Anführungszeichen bei ihr, dass sie im Riesenturlauf ein Risiko oder Vorsprünge nicht so leicht kalkulieren kann wie im Slalom. Also im Slalom hat man das Gefühl, da kann nichts schieflaufen, da kann sie, keine Ahnung, 2 Sekunden vorne liegen und sie bringt das runter, sie kann ein Hundertstel vorne liegen und bringt das runter. Im Riesenslalom, du hast am ersten Schwung an gemerkt, wenn du eine Brignone und eine Robinson vor Augen hattest, das wird nie im Leben reichen. Nicht einmal fürs Podest hat es dann eben auch nicht gereicht. Ja,
sie hat irgendwie nicht so diese gewohnte Intensität und auch diese Körperspannung, diesen Druck auf den Ski bekommen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht gerade im zweiten Durchgang vielleicht materialtechnisch nicht das Optimum da unter ihren Füßen war. Also schwer zu sagen, aber es war auf jeden Fall nicht dieser klassische Mika Schifrin-Style, den man kennt. Ja. Aber da sieht man mal wieder auch, die Topstars sind auch noch Menschen und war dann trotzdem auch schön zu sehen, wie sie mit diesem 5. Platz auch umgegangen ist, sehr sportlich und hat sich auch mit den anderen mitgefreut. Also das macht dann wieder wahre Sportstars aus.
Mhm. Ja, absolut.
Gut, dann ziehen wir einen Schlussstrich unter dieses wunderbare Söldenwochenende. Darf ich euch noch um ein Fazit zu diesem Wochenende bitten, Max?
Ich würde ganz kurz noch eine Frau erwähnen, auf die man nicht vergessen darf, Lara Gutberami, die ja nicht mitgefahren ist, die sich nach der Besichtigung dazu entschieden hat, nicht anzutreten, weil sie sich einfach noch nicht zu 100% fit fühlt. Also sie hat ja in Sölden beim Medientermin ein bisschen offenbart, dass vor allem das letzte Monat der Vorbereitung alles andere als nach Wunsch verlaufen ist, dass sie eine heftige Grippe ins Bett gezwungen hat eine Woche lang. 4 Tage lang konnte sie nichts essen, sie hat dadurch Muskelmasse verloren. Dann sind Knieprobleme dadurch aufgetreten, weil es nicht mehr stabil war. Da hat sie noch gesagt, sie hat eigentlich keine Gedanken daran verschwendet, auf Sölden zu verzichten. Mhm. Im Endeffekt glaube ich dann auch die richtige Entscheidung, wenn du dich nicht wohl fühlst und die Saison ist sehr lange, einfach einmal das Auftaktrennen auszulassen. Sie hat ja auch gesagt, sie spürt immer noch die Strapazen der Vorsaison, was man nicht unterschätzen darf auch natürlich. Daher ist noch genug Zeit für sie, da wieder reinzukommen, 100%ig fit zu werden. Und ja.
Ja, ich finde, man hat es schon auch angemerkt, wenn man Videos gesehen hat, wo sie dann Tränen in den Augen gehabt hat, dass sie das wirklich schwer gefallen ist, nicht zu fahren. Lara Gut ist eine Rennfahrerin, die will natürlich ihren Job ausüben, die ist da zum Rennfahren, zum Gewinnen. Aber es ist, muss ich da recht geben, also ich finde das fast ein Zeichen noch von Größe oder von Stärke. Da kann man gewinnen, so viel man will, aber wenn man sagt, okay, ich bin nicht bereit und ich riskiere das jetzt nicht und mir ist meine Gesundheit wichtiger, dann glaube ich, alles richtig gemacht an dem Tag, auch wenn es vielleicht in dem Moment ein bisschen geschmerzt hat, dass ich noch nicht dabei war.
Gut, Max, dein Fazit geht uns noch ab.
Geiles Wochenende einfach gewesen. Also die Freude, Vorfreude auf die nächsten Rennen in Levi, die leider erst in 2,5 Wochen anstehen, ist riesig. Es war wirklich, muss man sagen, beste Werbung für den Skisport. Man hat es an Einschaltquoten gesehen, an Emotionen, die gezeigt worden sind. Ich glaube, wir können uns auf eine wirklich geile WM-Saison freuen, in der neben der WM halt auch natürlich auch andere Highlights anstehen und ja, mein Fazit total positiv, einfach nur.
Dani?
Kann mich nur anschließen, mega geiler Auftakt, ich freue mich auf mehr, je früher, desto besser, let's go.
Gut, in diesem Sinne sei es das für heute gewesen. Danke Dani, danke Max. Danke fürs Dabeisein, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal in Episode 4 der Dreiergondel. Baba.
Ciao.